Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute geht es um die Daseinsvorsorge. Viele kennen den Begriff vielleicht nicht. Es geht dabei um all die Dienstleistungen und um die Infrastruktur, die uns die öffentliche Hand zur Verfügung stellt. Vom sauberen Wasser bis hin zur Kultur. Heute sprechen wir darüber, wie die Daseinsvorsorge verwaltet wird und wie sie mit dem Klimaschutz zusammenhängt.
Digital zugeschaltet ist uns heute Michaela Kauer, Leiterin des Wien-Hauses in Brüssel. Analog mit dabei ist Thomas Born, er leitet in der Stadt Wien das Büro für Daseinsvorsorge und Kommunalwirtschaft. Die Fragen werden meine Kollegin Patrice Fuchs und ich stellen Christine Oberdorfer.
Guten Tag.
Bonjour aus Brüssel.
Und grüß euch aus Wien.
Hallo aus Wien, genau. Starten wir mal mit dem recht sperrigen Begriff Daseinsvorsorge. Der fasst ja auch sehr viel zusammen. Darf ich Sie mal bitten, Herr Born, uns kurz einen Überblick zu geben, was heißt das, was ist Daseinsvorsorge, was fällt da alles drunter?
Naja, ganz kurz, wir sagen immer, dass das Wiener Modell der Daseinsvorsorge bedeutet, die Basisleistungen den Wienerinnen und Wienern zur Verfügung zu stellen, aber auch den Gästen der Stadt, die es braucht, um ein gutes Leben in Wien führen zu können. Es geht nicht nur darum, zu überleben, sondern gut leben zu können, unabhängig davon, wo sie leben, ob am Stadtrand oder in der Innenstadt und unabhängig davon, über welches Einkommen sie verfügen.
Etwas konkreter bitte?
Ja, na, das sind vor allem, es geht natürlich um das Wiener Wasser, es geht um Energie, es geht um leistbares Wohnen, es geht um die Gesundheitsversorgung, es geht um Bildung, es geht um Mobilität. Alle diese Leistungen, die für uns alle selbstverständlich sind, dass sie funktionieren.
Frau Kauer, darf ich gleich Sie fragen, welche Rolle spielt denn die EU und warum haben wir Sie heute zu dem Thema zugeschaltet?
Wir sagen in unserem Umfeld eigentlich immer Public Services, Services of General Economic Interest, also Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Und die EU, würde ich sagen, hat zwei Annäherungspunkte, die uns sehr stark beschäftigen. Das eine ist eben dieses Element des wirtschaftlichen Interesses, also Daseinsvorsorgeleistungen sind immer wieder auch ausgesetzt gewesen. Liberalisierungstendenzen, denken wir etwa an den öffentlichen Verkehr, die Privatisierung des Eisenbahnsystems im Vereinigten Königreich. Da gibt es immer wieder auch wirtschaftliches Interesse an diesen wichtigen Leistungen, die für das gute Leben für alle sorgen sollen. Das ist der eine Annäherungspunkt. Und der zweite Annäherungspunkt ist, glaube ich, auch ganz bedeutend, weil wir zunehmend sehen, dass die Leistungen der Daseinsvorsorge tatsächlich auch zentral sind für die Umsetzung der Klimaziele. Also viele Leistungen, die die Städte jetzt auch über ihre kommunalen Betriebe erbringen, haben, wenn man sich so europaweit umschaut, auch durchaus ein Potenzial, tatsächlich zum Erreichen der Klimaziele einen Beitrag zu leisten.
Wie hängt der Klimaschutz jetzt mit dem Thema Daseinsvorsorge zusammen?
Oslo stellt zum Beispiel beim Essen der Kinder in den Schulen um auf vegetarisch. Wir wissen, dass pflanzliches Essen wesentlich besser ist fürs Klima, weil wir alle wissen, wie eine sozusagen Landwirtschaft aussieht, die vor allem auf Viehhaltung ausgerichtet ist. Wir wissen, wie es ausschaut, wenn man das umstellt, abgesehen vom gesundheitlichen Aspekt, das ist ein Beispiel etwa. Ein anderes Beispiel wäre, dass die Stadt Gent versucht, auch hier gerade auch beim Kauf von Leistungen, die sie brauchen, auch wieder für Ernährung in Spitälern, in Schulen, in Kindergärten, da hinzuschauen, wie klimafreundlich werden diese Produkte hergestellt und wie klimafreundlich werden diese Produkte auch geliefert.
Wenn wir uns die Stadt Wien ansehen, die Stadt Wien hat sich ja mit der Smart Klima City Strategie sozusagen eine Nachhaltigkeitsstrategie gegeben, aufbauend auf den weltweiten Klimaschutzzielen und auf den Klimaschutzzielen der Europäischen Union. Mit dem Oberziel, bis 2040 klimaneutrale Stadt zu sein. Eben Stichwort Geothermieausbau, Stichwort Ausbau Sonnenenergie, da gibt es sozusagen die groß angelegte Sonnenstromoffensive der Stadt. Alles mit dem Ziel, zu dekarbonisieren und damit auch dieses Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, zu erreichen.
Wir werden diesen Klimawandel und alle diese Maßnahmen nicht leisten können, wenn wir nicht in Österreich endlich dazu kommen, nämlich österreichweit, auch viel mehr Frauen in technische, naturwissenschaftliche IT-Berufe zu bringen. Man braucht einen langen Atem dafür, aber darf nicht auslassen, aber man muss sozusagen auch noch die Arbeitswelt ein Stück weit so verändern, dass, und natürlich auch die Rahmenbedingungen so verändern, dass Frauen das halt leibend finden, wenn sie Mechanikerin bei den Wiener Linien sind oder Chauffeurin in der U-Bahn oder, ich meine, vielleicht gibt es bald keine Chauffeurinnen mehr, weil das eh alles selbstständig fährt, aber viele andere Dinge gibt es zu tun. Und ich glaube, dass man da noch viel stärkere Offensiven braucht und das wäre auch für mich ein schönes Projekt, das die Europäische Union unterstützen könnte. Nämlich machen wir diesen Green Deal, wie er so schön heißt, den European Green Deal, zu einem gemeinsamen europäischen Projekt, wo wir auch die Chance nutzen, die Frauen stärker zu beteiligen und in spannende, genauso spannende Berufe zu bringen wie die Männer.
Ja. Und das geht natürlich nur dann, wenn diese Themen der Daseinsvorsorge nicht privat sind.
So ist es. Also es gibt ausreichend internationale Beispiele, wo man und auch im Energiebereich Energieversorger privatisiert hatte in den 90er Jahren, 80er Jahren, weil das ein Geschäft war. Es konnte sich die öffentliche Hand dadurch sozusagen ihr Budget aufbessern. Allerdings, es waren natürlich Einmaleffekte. Und hat in weiterer Folge für den Konsumenten letztlich, das wissen wir halt Jahrzehnte später, aber nicht zum Positiven geführt. Es sind irgendwann einmal die Investitionen in die Netze und so weiter nicht mehr geschehen oder aber es ist jedenfalls teurer geworden.
In den 80er Jahren ging das ja auch zum Teil von der EU aus, diese Möglichkeit zu privatisieren. Was war denn da der Hintergedanke und warum hat sich das als problematisch herausgestellt? Frau Kauer, vielleicht möchten Sie uns dazu was erzählen.
Naja, die DNA der Europäischen Union ist ja die Vollendung des Binnenmarkts. Also alle Marktteilnehmer sollen gleiche Chancen haben, am Markt Gewinne zu erzielen. Und da müssen auch andere Anbieter für die Wasserversorgung in einer Stadt sich bewerben können. Da müssen auch andere, also müssen auch private Investoren reingeholt werden in verschiedenen Systeme der Daseinsvorsorge. Und da war es halt so, dass wir gesagt haben, das Problem ist, die können weder die Versorgungssicherheit garantieren, noch den Preis, noch die Qualität. Und es hat dazu geführt, dass in Wirklichkeit, Beispiel Paris, die Wasserversorgung wurde privatisiert. Nach wenigen Jahren war, anders als angekündigt von dem privaten Unternehmen, der Preis höher, die Qualität schlechter und die Leute massiv unzufrieden. Was passiert, wenn die Menschen in einer Stadt unzufrieden sind? Sie gehen nicht zu den Unternehmen, sie gehen zur Bürgermeisterin und sagen, so geht's nicht. Und dann musste die Stadt Paris sozusagen ihr eigenes Wasserwerk wieder zurückkaufen um ein teures Geld. Ja? Also solche Fälle haben wir inzwischen, ich glaube europaweit 800 solche Rekommunalisierungsfälle.
Man hat doch bei der Privatisierung gedacht, dass Angebot und Nachfrage das regeln werden. Also dass wenn mehrere Firmen sich um die Wasserversorgung streiten und dann gewinnt der das am besten macht. Wieso funktioniert das nicht?
Naja, weil ich meine, sagen wir so, das Wohnen ist ein klassisches Beispiel. Alle Menschen sind auf der Suche nach leistbarem Wohnen und ganz offenkundig gibt es hier ein Marktversagen, weil normalerweise müsste ja der Markt jetzt liefern leistbares Wohnen, wenn die Nachfrage so groß ist. Ich sehe es nur nicht. Das heißt, wir haben ein Marktversagen, weil natürlich, wenn man sich es genau anschaut, hier insbesondere der Real Estate Sektor, ja, die Investoren, die großen, die Immobilienfonds, seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, für die sie ja auch hauptverantwortlich waren, weiterhin ihren Appetit nicht zügeln mussten, sondern tatsächlich sie auch von vielen Regierungen, wie man weiß, auch Geschenke bekommen haben, steuerliche Anreize, Investorenprogramme etc. etc. Und sie haben auch sozusagen dafür gesorgt, dass viele Städte in Europa, ich war gerade in Barcelona auf einer Konferenz, dort ist das Wohnen so unleistbar, dass Hunderttausende junge Menschen einfach ins Ausland gehen, um Arbeit zu finden, weil sie in ihrer eigenen Stadt keine Wohnung finden. Ja? In Portugal, in Lissabon, zum Teil schon auch in den kleineren Städten, in Porto, in Braga, an der Algarve, gibt es sozusagen Orte, an denen du keinen Lehrer und keine Lehrerin mehr finden wirst, weil die dort nicht mehr sich das Wohnen leisten können. Und hier ist es sozusagen völlig klar, dass Finanzialisierung und auch zum Teil, muss man ganz ehrlich sagen, Geldwäsche in hohem Ausmaß dafür sorgen, dass Städte zum Teil in London, gibt es ganze Viertel, die leer stehen. Die Leute in Berlin wissen nicht einmal mehr, wer ihre Wohnung besitzt, weil das über so viele Konstruktionen verschachtelt ist, dass wenn du sagst, Entschuldigung, es tut mir leid, seit 5 Monaten geht das gar nicht, nicht? Aber man weiß nicht, an wen man sich wenden soll, weil man nicht weiß, wer der Besitzer ist. Und ich glaube, das Wohnen ist ein ganz gutes Beispiel. Können die Städte sehr viel tun? Es werden auch immer die Politikerinnen und Politiker vor Ort verantwortlich gemacht, wenn etwas nicht funktioniert. Allerdings gibt es ganz viele Dinge, die die Städte und schon gar nicht die Nationalstaaten selber regeln können.
Deswegen ist es auch so wichtig, auf europäischer Ebene immer wieder die Interessen, die wir hier vertreten, auch kundzumachen, um, auch wenn das jetzt sozusagen ein negativ behafteter Ausdruck, aber zu lobbyieren für diese Sicht Wiens, weil es gibt einfach viele andere, die das aus ihrer Geschichte heraus anders sehen, die sich nicht vorstellen können, dass die öffentliche Hand hier so eine starke Rolle spielt.
Gut funktionierende öffentliche Unternehmen, die diese Daseinsvorsorgeleistungen erbringen, sind natürlich auch sehr gute Partner für die Wirtschaft und vor allem auch für die Forschung. Zum Beispiel bei uns die Fernwärme. Das ist natürlich auch ein Erfolgskonzept, weil wir es schaffen, 2 Dinge, die eine Stadt sozusagen leisten muss, nämlich einerseits irgendwas mit dem Müll zu tun und andererseits Wärme herzustellen, die im Winter notwendig ist, oder Fernkälte auch. Diese Dinge miteinander zu kombinieren, ist was Spannendes, ist was Interessantes. Da brauchst du auch die Hilfe aus der Wirtschaft, da brauchst du auch die Hilfe aus der Forschung. Und ähnliche Dinge kenne ich zum Beispiel aus Helsinki. Die haben es zum Beispiel geschafft, da auch noch einen Digitalisierungsmoment mitzunehmen. Die sammeln das Gewicht der Müllcontainer in den Häusern auf den Müllcontainern. Das wird an eine Zentrale eingespielt und die Route des Müllwagens wird dann sozusagen danach berechnet, wo die vollen Container stehen. Aber auch optimiert, sodass der möglichst wenig CO2-Verbrauch und Umweltverschmutzung betreibt. Oder die städtische Busflotte in Stockholm wird mit dem Biogas, das aus dem Bioabfall der Stadt generiert wird, unter anderem befeuert. Hinter all diesen Lösungen steht natürlich auch eine geistige Leistung, die man erbringen muss. Und natürlich auch der Wirtschaft, weil das ist ja trotzdem alles etwas, wo man sagt, da brauche ich Zulieferer, da brauche ich Firmen, die das können, die das programmieren und, und.
Diese Sichtweise, dass eine Daseinsvorsorge, wie wir sie in Wien hier haben und wie wir es gewohnt sind, sehr teuer ist, würden Sie so eigentlich nicht unterschreiben?
Nein, weil es ist immer die Frage, was ist teuer? Es gibt ja bei allem immer auch einen Return on Investment. Wir wissen, als wir die Wiener U-Bahn in den Norden ausgebaut haben, wir haben dann einige Jahre später ja die Studie gemacht, was hat das bedeutet, zum Beispiel auch für die Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben. Und wir haben dann erkannt, Frauen nützen bei weitem häufiger öffentliche Verkehrsmittel, aber dadurch, dass wir eine schnellere, leistungsfähige Anbindung in den Norden der Stadt hatten, waren Frauen in der Lage, sich bessere Jobs zu suchen, bessere Karrierechancen vorzufinden, und dadurch, dass sie mehr verdient haben, ist natürlich auch mehr in die Volkswirtschaft zurückgeflossen. Also ein bisschen das Ganze auch nach einem volkswirtschaftlichen Gesamtmodell sich noch einmal anzusehen, hat natürlich durchaus Sinn.
Ich würde gerne das Stichwort der volkswirtschaftlichen Betrachtung aufgreifen. Wenn wir so in die Vergangenheit schauen, eine Donauinsel gäbe es nicht, weil der privatwirtschaftliche Nutzen, die Frage der Rendite, stellt sich bei so einem Projekt für den Investor nicht. Aber für eine Stadt, weil die Donauinsel als Hochwasserschutzprojekt hätte es sonst wahrscheinlich nie gegeben.
Kultur gehört auch zur Daseinsvorsorge, oder? Und Partizipation an Kultur.
Aus meiner Sicht ja. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Unterschied dazu, was man jetzt im engeren Sinne unter Daseinsvorsorge versteht. Und das Wiener Modell der Daseinsvorsorge umfasst natürlich auch den Kulturbereich, weil es auch hier um im weitesten Sinne geistige Gesundheit geht. Ein breites Kulturangebot trägt auch zum sozialen Gefüge und zur sozialen Sicherheit in einer Stadt bei, wenn ich Möglichkeiten habe, die allen offen stehen und nicht nur einer kleinen elitären Gruppe vielleicht, die sich's leisten kann. Das heißt nicht, dass jeder automatisch alles konsumieren muss. Natürlich nicht. Aber je breiter das Angebot, und das haben wir auch gerade in der Pandemie gesehen, wo aufgrund der Lockdowns das Kulturangebot auch heruntergefahren war, um nicht zu sagen, eine Zeit lang stillgestanden ist, und was das mit den Menschen gemacht hat. Ja, eben nicht die Möglichkeit zu haben, ins Theater zu gehen oder sozusagen ein Konzert zu besuchen und Ähnliches.
Sich zu stimulieren dann, auch, ne?
So ist es, man hat einfach gemerkt, mir fehlt was.
Ich denke, ich da immer an die... an diese erste große sozialwissenschaftliche Studie, die es gegeben hat, 1933, die Arbeitslosen von Marienthal. Und da muss man ja sagen, da war ja ein Aspekt, warum man diese furchtbar armen Menschen, ja, warum nutzen die immer noch ihren Vorgarten, um Blumen anzupflanzen und nicht Erdäpfeln, Karotten oder sonst was. Und dann haben die Frauen gesagt, weil wir es auch schön haben wollen. Und ich glaube, das mehr braucht man dazu nicht sagen eigentlich.
Gibt es von Ihrer Seite noch Dinge, wo Sie sagen, das wäre mir wichtig, das möchte ich zum Thema Daseinsvorsorge unbedingt gesagt haben?
Es gibt viele Städte in ganz Europa und ich bin da eher sozusagen, ich weiß schon, man ist immer sehr stolz auf seine eigene Stadt und ich weiß natürlich, wie großartig Wien ist und ich habe auch den tollsten Job der Welt, weil ich das alles in Europa und in Brüssel vertreten darf und auch international. Aber man muss auch anerkennen, es gibt so viele Städte, die viel weniger gute Rahmenbedingungen haben, die sich nicht so wie wir die Gesetze geben können, auch als Land, die auch wirklich ganz tolle Lösungen finden, ja, die das auch mit ihren Mitteln, mit ihren geringeren Mitteln machen. Also ich glaube, da auch das sozusagen, sich da auszutauschen und durchaus auch von denen zu lernen, in manchen Bereichen, das finde ich eigentlich das Spannende.
Aus meiner Sicht dieses aufeinander Rücksicht nehmen und die Bedürfnisse des anderen auch sich ein bisschen selbst zu vergegenwärtigen, das macht das Zusammenleben in der Stadt, glaube ich, durchaus einfacher. Und da kann die Stadt mit ihren Angeboten eine gute Basis liefern.
Ich darf mich für das Gespräch bedanken, es war sehr interessant.
Wir sagen danke.
Und wir gehen in einen entspannten sozialen Sommer, wo wir aufeinander Rücksicht nehmen und viel garteln und viele Blumen anpflanzen. Ne?
Damit wir es schön haben.
Genau.
Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.